Ja, wir haben schon mehrmals gehört, dass in den letzten Tagen Ehevorträge waren. Mir ist bewusst, nicht alle von uns sind verheiratet, manche noch nicht, manche nicht mehr. Aber zu einer Familie gehört ja jeder von uns. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir die Präsentation hier kriegen. Das macht der André. Aber wenn ihr eure Bibel greifbar habt, dürft ihr gerne mit mir aufschlagen, Epheserbrief, Kapitel 6, und wir lesen vier Verse. Epheser, Kapitel 6. Am Donnerstagabend hatten wir Epheser 5 und heute schließt sich der Kreis. Diesen Abschnitt, Epheser 5 bis Kapitel 6, Vers 4, nannte man früher die christliche Haustafel. Also es ist der längste Abschnitt im Neuen Testament zum Thema Ehe und Familie. Und wir lesen jetzt die vier Verse von Kapitel 6. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, also mit einem felsenfesten Versprechen Gottes, das ist eine Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und dann spricht er direkt die Väter an, wie er zuvor schon einmal die Ehemänner direkt angesprochen hatte. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das klingt in meiner Elberfelder Übersetzung sehr streng, aber ich werde nachher erklären, dass das gar nicht so streng gemeint ist. Glückliche Familie nur noch im Film, fragen wir in der Überschrift über unsere Predigt. Gibt es das nur noch im Film, nur noch im Märchen oder gibt es das noch im Mittelfranken? Im Nürnberger Land. Wenn wir in diese Welt schauen, die ein wunderbarer Schöpfer gemacht hat, dann stellen wir sehr schnell fest, dieser Gott, der das Universum geschaffen hat, er muss einen gewissen Sinn für Ordnung haben. Das sehen wir, wenn wir mit dem Teleskop ins Weltall schauen. Alles hat seine Ordnung und sein Gefüge. Wir sehen es vielleicht noch mehr, wenn wir mit dem Mikroskop in die Welt der Atome und Moleküle schauen. Davon verstehe ich leider noch weniger. Aber alles hat seine Ordnung und sein Gefüge. Und dieser Gott hat auch das Zusammenleben der Menschen geordnet. In Ehe, Familie, Gemeinde und Staat, Gesellschaft. Und in einer Familie, die Gottes Ordnungen ernst nimmt, wird Christus als das Haupt des Mannes gesehen und als der Herr, der Schirmherr und der Oberherr der Familie. Christus das Haupt. Und der Mann wird Haupt der Frau genannt und er ist die erste Autorität der Kinder. Hier haben wir schon eine wichtige Ableitung für uns Männer, für uns Väter. Ihr lieben Männer, wir können nur gute Leiter unserer Familien sein, wenn wir unter einer Autorität stehen, wenn wir unter Christus, unserem Haupt stehen. Immer wenn sich Männer nicht mehr unter eine Autorität gestellt haben in der Geschichte, dann ging es schief. Dann wurden sie Tyrannen, Diktatoren, Despoten. Dann ging es immer schief. Wir Menschen müssen unter einer Autorität stehen, nicht unter irgendeiner, sondern unter der Autorität Gottes, unter der Autorität Christi. Der Mann, also Haupt der Frau und erste Autorität der Kinder. Haupt bedeutet nicht Familienpascha, der alle rumkommandiert und jeden anpfeift, der irgendwie nicht sofort hüpft und springt, ja? Nicht Familienpascha, nicht so ein Familientyrann, sondern Haupt heißt dienender Leiter seiner Familie. Er liebt seine Familie, er dient seiner Familie, er führt seine Familie, er versorgt sie und er schützt sie. Das heißt Haupt. Das ist unsere Aufgabe, liebe Ehemänner und Väter. Und die Frau wird in der Bibel Gehilfin des Mannes genannt und natürlich ist sie die zweite Autorität der Kinder. Gehilfin klingt in unseren Ohren nicht besonders attraktiv, das ist mir klar. Da sagt man, was ist denn das, bitteschön, eine Gehilfin. Es klingt vielleicht sogar für manche abwertend, despektierlich. Aber ich kann beweisen mit der Bibel, dass es nicht so gemeint ist. Ich kann es beweisen. Denn dasselbe Wort, das Gott hier in der Bibel für Eva als Gehilfin Adams verwendet, in 1. Mose 2, das verwendet Gott an anderen Stellen der Schrift für sich. Gott nennt sich nicht eine Gehilfin mit der weiblichen Endung, aber einen Gehilfen mit der männlichen Endung. Dasselbe hebräische Wort, nur mit einer anderen Endung, gebraucht Gott für sich. Wer eine Belegstelle haben will, Psalm 33, 20. Denn es ist immer gut, dem Prediger nicht einfach alles zu glauben, sondern seine Worte zu prüfen, ob es sich wirklich so verhält mit der Bibel in der Hand. Psalm 33, 20, aber es gibt noch weitere Stellen. Das Prüfen könnt ihr vielleicht später machen, ja, nicht jetzt während der Predigt. Die Kinder sind dann als letzte in dieser Ordnung angesprochen und auch hier direkt im Bibeltext. Paulus richtet sich direkt an die Kinder in der Gemeinde Ephesus und schreibt, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Und ich muss es erwähnen, wir als Eltern, wir müssen darauf bestehen, dass unsere Kinder uns grundsätzlich gehorchen. Kein militärischer Gehorsam, kein Kadavergehorsam, wie man das nennt, kein preußischer Gehorsam, aber ein grundsätzlicher Gehorsam. Denn dahinter steht die Vorstellung, wie sollen Kinder einmal Gott gehorchen, den sie nicht sehen können, wenn sie nicht gelernt haben, ihren Eltern zu gehorchen, den sichtbaren Autoritäten, die sie lieben, die sie führen, die es gut mit ihnen meinen. Und es gibt noch andere Autoritäten in dieser Welt, denen man sich dann später unterordnen muss, auch Lehrern oder Beamten, Polizeibeamten etc. Wir sehen, das ist eine gute Ordnung, die ist gültig und die funktioniert auch im 21. Jahrhundert. Und so will es Gott haben. Aber was ihr hier seht, ist nur eine Struktur, eine Ordnung, ein Skelett, ein Knochenbau, ein Gerüst. Das alleine gibt noch kein schönes Familienleben. Da muss noch viel hinzukommen, nämlich Fleisch und Blut und Sehnen und Muskeln und Nerven und was in unserem Körper alles ist. Aber es braucht doch ein Skelett, einen Knochenbau, um dem Ganzen Halt zu geben. Und das sehen wir hier. So, bis jetzt haben alle sehr brav zugehört, keiner hat protestiert. Aber ich traue dem ganzen Frieden nicht so recht. Und so ging es auch einem Redner, der sprach auch über solche Dinge und alle saßen ganz andächtig da. Und dann hatte er eine Idee. Er sagte, wir machen mal die Probe aufs Exempel. Morgen früh, wenn ihr alle wieder hier reinkommt in den Raum, dann setzen sich doch mal bitte alle Ehepaare, wo sich die Ehefrau schon freiwillig ihren Männern unterordnet, auf die rechte Seite im Saal. Und die, wo das noch nicht so ist, setzen sich nach links. Entschuldigt alle, die ja da links sitzen. Naja, er war sehr gespannt. Am nächsten Morgen traute er seinen Augen nicht. Rechts, wo sich die Frau freiwillig dem Mann unterordnete, saß nur ein einziges Ehepaar. Alle anderen hatten sich nach links gesetzt. Dann sagt er zu dem Mann, der mit seiner Frau auf der rechten Seite saß, ja, sag mal, wie hast denn du das fertiggebracht, dass du hier rechts sitzt? Dann sagte der, das war ganz einfach. Meine Frau hat gestern Abend zu mir gesagt, und du setzt dich auf die rechte Seite. liebe Brüder, nicht, dass hier Männer sind, die sagen müssen, wie der Hauptmann in den Evangelien, auch ich bin ein Mann, der unter Befehlsgewalt steht, unter dem Pantoffel seiner Frau, ja? Oder wie mir mal ein Mann gesagt hat, in unserer Ehe habe immer ich das letzte Wort. Ja, Schatz. So kann sich das auch anhören, ja? Ihr Lieben, wir wollen das leben. Es ist Gottes Wille für eine Familie, für Menschen, die ihn als Herrn erkennen. Er möchte, dass unsere Familien diese Struktur haben, diese Ordnung. Und ich sagte, dann müssen noch viele Dinge hinzukommen. Paulus fährt fort und malt vor unsere Augen einen Kreis des Segens. Und ich bin dankbar, dass wir hier so wunderbare technische, optische Möglichkeiten der Veranschaulichung haben. Und diesen Kreis des Segens, so nannte es einmal der amerikanische Bibellehrer Ted Tripp, den wir auch als Redner einmal hatten bei einer Konferenz. Und er hat es noch nicht so optisch dargestellt, aber ich dachte mit meinen bescheidenen Computerkenntnissen, ich versuche das mal so ein bisschen hier darzustellen in der Präsentation. Paulus sagt, wenn Kinder ihren Eltern gehorchen und sie ehren, dann verspricht er Wohlergehen und Segen. Gott verspricht Wohlergehen und Segen. Jetzt müssen wir zunächst den Unterschied klären zwischen Gehorchen und Ehren. Ihr seht schon in Klammern, Gehorchen ist eine Handlung, Ehren ist eine Haltung. Gehorchen müssen Kinder nur bis zu einer bestimmten Zeit. Nämlich so lange, wie sie ihre Füße unter den berühmten elterlichen Tisch strecken. Und das Brot essen, das der Papa verdient hat, die Getränke trinken, die der Papa verdient hat und die Luft atmen, die der Papa verdient hat. Ja, solange man von den Eltern abhängig ist, solange man zu Hause lebt, muss man sich an die Spielregeln halten, die zu Hause gelten. Das war schon so seit Jahrtausenden und das wird so bleiben. Natürlich werden die Eltern größeren Kindern mehr Spielraum, mehr Freiraum geben. Sie werden nicht einen 17-jährigen Sohn genauso behandeln wie ein 8-jähriges Mädchen. Sie werden mehr Freiheit geben. Klar, aber ein grundsätzlicher Gehorsam bleibt. Ehren hingegen hört niemals auf. Solange unsere Eltern leben, auch wenn sie alt geworden sind, wenn sie senil geworden sind und selbst wenn sie dement geworden wären, wir haben nur einen Vater und eine Mutter. Und solange sie leben, wollen wir sie ehren. Und wenn sie nicht mehr leben, wie wollen wir ein böses Wort, das wir unserer Mutter gegeben haben, wieder gut machen? Leben heißt zeichnen ohne Radiergummi. Jeder Strich sitzt. Dann brauchen wir die Vergebung Gottes. Aber zunächst einmal, Paulus sagt in Ephesern, wenn wir Gott und unseren Eltern gehorchen und die Eltern ehren, dann verspricht Gott Wohlergehen und Segen. Er drückt es sogar so aus, langes Leben. Ich weiß, dann fällt sofort jemandem ein Beispiel ein oder man war vielleicht sogar selbst betroffen. Auch wir als Familie haben mal ein Kind früh verloren. Wir hätten eigentlich 3 Kinder gehabt und vielleicht sogar durch einen Unfall, manchmal durch eine Krankheit. Vor einigen Jahren ist in der Umgebung unserer Gemeinde in Flieden bei Fulda etwas Schreckliches passiert. Da wurde ein 5-jähriges Mädchen beim Spielen von einem Lastwagen erfasst und war auf der Stelle tot. Und jetzt dürfen wir auf keinen Fall den Umkehrschluss ziehen und sagen, aha, dieses Mädchen hat die Eltern nicht geehrt und deswegen hatte es kein langes Leben, deswegen musste es sterben. So ein Denken wäre schlimmer als das der Pharisäer und Schriftgelehrten, das in der Bibel so scharf gebrandmarkt wird von unserem Herrn. Nein, bitte keinen Umkehrschluss ziehen. Das ist kein biblisches Denken, sondern stehen lassen. Gott verspricht Wohlergehen und Segen. Und wenn er in seiner Weisheit einmal ein Kind früher wegnimmt, das überlassen wir ihm. Dann muss ich aber dieses Bild noch ein bisschen weiter ausziehen. Wenn Kinder in einem gläubigen Elternhaus oder auch nur mit einem gläubigen Elternteil, mit einer gläubigen Mutter oder Vater aufgewachsen sind und das Evangelium kennengelernt haben und dann doch ausbrechen aus diesem Kreis des Segens, meistens so im Alter von 14, 15, 16, 17, auf einmal erst hinken sie auf beiden Seiten, dann gehen sie noch mit in die Gemeinde, aber wenn die Eltern wüssten, was sie mit ihren Freunden alles machen und auf welchen Internetseiten sie rumturnen und so weiter, wenn das die Eltern wüssten. Und dann treten sie manchmal ganz auf die falsche Seite und den Eltern bricht es fast das Herz. Sie beten, sie ringen um das Kind, sie reden mit ihm, sie weinen, sie setzen alles dran, die ganze Gemeinde betet für Kinder, die einmal hier waren und jetzt auf andere Wege geraten sind. Und manchmal ist Gott sehr gnädig und sehr gütig und sehr langmütig, sehr barmherzig. So ist Gott in seinem Wesen. Und er diszipliniert die Kinder, das heißt, er erzieht sie, er bringt sie zur Besinnung durch, nicht immer gleich durch einen schweren Unfall oder schwere Krankheit, manchmal auch durch Misserfolg im Leben oder einfach, indem sie merken, dass sie ein ganz leeres Herz haben und dass ihre gläubigen Eltern, die ihnen diesen Weg vorgelebt haben, Friede mit Gott haben und Sinnerfüllung in ihrem Leben und eine ganz andere Lebensqualität. Das kann auch genügen, um die Kinder zur Besinnung zu bringen, sodass sie zurückkehren in den Kreis des Segens. Ihr Lieben, ich sage das hier, weil heute Morgen ist hier eine größere Anzahl Menschen versammelt und da kann ich doch nicht ausschließen, dass Eltern hier sind und auch Großeltern, die um eines ihrer Kinder oder mehrere Enkelkinder oder mehrere bangen, geistlich bangen. Und vielleicht ist eines dieser Kinder heute Morgen hier in diesem Gottesdienst und hört die Predigt, Gottes Wort, das Gott uns heute Morgen ausrichten lässt. Und Gott ruft, komm zurück in den Kreis des Segens. Geh nicht weiter auf diesem gefährlichen Weg. Denn eines muss ich mit aller Deutlichkeit sagen heute Morgen. Wir dürfen mit Gottes Gnade nicht spielen. Das dürfen wir nicht. Das lässt Gott nicht mit sich machen. Er ist sehr langmütig und sehr geduldig. Aber wenn wir sein Evangelium gehört haben und es verstanden haben, dann sollten wir diesem Evangelium auch gehorchen. So sagt es die Bibel. Und darum, wenn ihr Kinder sind, kommt zurück in den Kreis des Segens. Heute Morgen, hier in diesem Gottesdienst. Und ich möchte auch alle Eltern und Großeltern und die ganze Gemeinde ermutigen, betet weiter für die Kinder. Betet im Stillen und auch in euren Gebetszusammenkünften dafür. Ich habe die Gemeinde hier in Nürnberg und auch zuvor schon die Gemeinde in Erlangen als betende Gemeinden kennengelernt. Ich kenne wenige Gemeinden, wo am Freitagmorgen um 6.15 Uhr Frühgebet ist. Ja? Und ich genieße das, jedes Mal dabei zu sein, wenn es nur irgendwie geht. Und auch vorhin war eine schöne Gebetszeit hier in diesem Gottesdienst. Behaltet das bitte unbedingt weiter bei. Und dann fährt Paulus fort und spricht von Vaterschaft. Er sagt in Vers 4, und wir haben ja den Text vorhin gelesen, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Die Mütter sind da natürlich in Klammern mit angesprochen, das ist logisch, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich sagte, das klingt sehr streng. Das ist wirklich so. Das klingt sehr streng hier in der Elberfelder Übersetzung. Ich darf es mal mit meinen Worten wiedergeben. Paulus sagt, ihr Väter, ihr habt eine wunderbare Aufgabe. Eine schöne, eine große, eine wichtige, aber auch eine schwere. Ihr dürft und sollt euren Kindern zeigen, wer und wie Gott ist. Das ist vor allem die Aufgabe von uns Vätern. Unsere Ehefrauen werden uns dabei unterstützen, aber das ist die Aufgabe von Vätern. Warum? Weil alle Vaterschaft in dieser Welt nach Gott benannt ist, schreibt Paulus in diesem Brief ein paar Kapitel vorher. Gott ist der Urvater, der Vater aller Väter. Und wenn ein Kind im Alter von 2, 3, 4 Jahren zum ersten Mal hört, Gott, den es nicht sehen kann, ist ein Vater, ja, welche Vorstellung hat es dann? Es denkt, Gott ist so wie mein Papa. Mein Papa ist ein Vater. Und am Anfang denken die Kinder wirklich, der Papa ist wie Gott, ja. Der kann sie überall auffangen, wo sie runterspringen und alles wieder ganz machen, was sie kaputt gemacht haben. Später, wenn sie älter werden, lernen sie zu differenzieren und verstehen, dass der irdische Papa doch nicht ganz so ist wie der himmlische Vater. Aber trotzdem, alle Vaterschaft ist nach Gott benannt und das dürfen wir unseren Kindern zeigen, vorleben. Und darum gilt dieser Satz, liebe Brüder, liebe Männer, liebe Väter. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Unser Vater sein wird ein Stück weit das Gottesbild, die Vorstellung unserer Kinder von Gott prägen, ob wir wollen oder nicht. Wir können es nicht verhindern. So wie wir unsere Vaterschaft leben, es wird ein Stück weit das Gottesbild unserer Kinder prägen. Das kann wieder korrigiert werden. Das kann heil werden, wenn da falsche Prägung geschehen ist. Und kein irdischer Vater kann seine Kinder vollkommen das Bild Gottes vorleben. Das wissen wir alle. Es kann korrigiert werden, aber ihr wisst, es ist immer ein langer Weg, bis etwas hier auf dieser Erde heil geworden ist, was vorher kaputt entzweigegangen ist. Das geht nicht auf Knopfdruck. Das ist dann immer ein langer Weg. Darf ich das mal noch ein bisschen konkreter machen? Wenn Kinder mit einem autoritären Übervater aufwachsen müssen, der rumschreit in der Familie, schlägt, keine Nähe zulässt, das ist etwas ganz Fatales. Die Kinder trauen sich gar nicht in seine Nähe, sie trauen sich nicht auf seinen Schoß. Der Papa ist immer so ja, weit weg. Ja? Er lässt keine Nähe zu, keine emotionale Nähe. Das hat Folgen. Dann denken sie vielleicht unbewusst in ihrem Herzen, Gott im Himmel, der ist auch so wie mein Papa. Ich halte lieber ein bisschen Sicherheitsabstand von ihm. Ja? So wie bei meinem Papa, sonst gibt es wieder irgendeinen Schlag oder so. Das wäre sehr fatal. Ihr wisst, in unserem Land müssen Kinder aufwachsen in emotionaler Kälte. Die haben seit dem zweiten Lebensjahr schon nicht mehr auf dem Schoß gesessen bei Papa oder Mama, haben nie gesehen, wie der Papa mal den Arm zärtlich um die Mama gelegt hat, aber 100-mal gehört, wie er die Mama vor den Kindern niedergemacht hat, verbal und verbal missbraucht hat. Das hat natürlich Folgen, wenn sie so etwas, solche Vorbilder mitnehmen. Das Gegenteil von dem autoritären Übervater, entschuldigt den Ausdruck, ist der wachsweiche Waschlappen, der zu Hause nichts zu melden hat. Und du setzt dich auf die rechte Seite, ja? So wie vorhin. Der also abgemeldet ist, weil die Mama die Dominante ist, die Familie führt. Seien wir vorsichtig. Wir sollten unseren Kindern nicht so ein verzerrtes Bild vorleben, sonst könnten sie den Eindruck gewinnen, Gott im Himmel ist auch so ein Schwächling, den brauche ich nicht, auf den kann ich verzichten. Ich krempel meine Ärmel hoch, nehme mein Leben selber in die Hand, diesen Gott brauche ich nicht, so ein Schwächling. Oder wenn der Vater fehlt, das ist auch ein weit verbreitetes Phänomen, der fehlende Vater. Ich meine nicht, weil es ihn nicht gibt, er ist da, er lebt, aber auch in der Familie, er geht auf und unter in außerhäuslichen Dingen. Nicht falsch verstehen, liebe Väter. Unsere Kinder wissen ganz genau, dass wir Väter Geld verdienen müssen, dass wir die Familie ernähren müssen und manchmal müssen auch die Mütter mithelfen. Das können sie alles verstehen. Aber was machen wir abends? Was machen wir am Wochenende? Was machen wir in der Freizeit? Was machen wir in den Ferien? Sind uns dann die Kinder auch nur lästig, hören sie nur die Worte, jetzt störe mich nicht, jetzt nicht, später, geh zur Mama, ja, und immer nur hinter dem Computer verschwunden oder hinter anderen Geräten. Dann kriegen sie den Eindruck, mein Papa liebt mich gar nicht wirklich. Und vielleicht ist Gott auch so, der liebt mich gar nicht wirklich, er ist so wie mein Papa. Versteht ihr, die Kinder schließen ein Stück weit vom irdischen Vater auf den himmlischen zurück, das ist so. Und da brauchen wir nicht diskutieren, und das wollen wir positiv nutzen. Wir wollen ihnen zeigen, dass Gott ein guter Vater ist und dass er liebt und dass er es wirklich gut meint mit uns. Das sollen sie mitnehmen. Paulus schreibt diesen Brief an die Epheser wahrscheinlich im Jahr 61 nach Christus. Und im gleichen Jahr, vom gleichen Ort, von Rom aus, schreibt er auch an die Kolosser, also sozusagen ein Parallelbrief. Und da fängt er sogar genauso an in Kolosser 3, 21. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, aber ihr seht, dann fährt er anders fort, damit sie nicht mutlos werden. Väter und Mütter können offensichtlich ihre Kinder mutlos machen. Und wir fragen in einer ironischen Umkehrung, wie würde das denn funktionieren? Wie machen Eltern ihre Kinder mutlos, was wir doch nicht wollen. Wir wollen doch das Gegenteil. Ich sage euch, Kinder brauchen tonnenweise Vitamin E für Ermutigung. Vitamin E. Die brauchen ganz viel Ermutigung, jeden Tag. Sie brauchen Ermutigung, wenn sie in den Kindergarten kommen. Sie brauchen Ermutigung, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie den Schultyp wechseln, wenn sie ins Berufsleben einsteigen. Ich sage euch, sogar wenn sie heiraten, brauchen sie Ermutigung. Immer wenn ein neuer Lebensabschnitt kommt, brauchen sie ganz besonders Ermutigung und zwischendrin auch. Und es gibt sensible Kinder, die brauchen noch mehr Ermutigung. Wir wollen sie ermutigen und nicht entmutigen. Wie würde das geschehen, wenn sie zum Beispiel die Eltern immer wieder ihre Versprechen brechen? Seien wir vorsichtig mit dem, was wir sagen, was wir versprechen. Wenn die Kinder irgendwann denken, ach, der Papa, der vertröstet mich nur, ja, immer macht er leere Versprechungen. Oder die Mama. Wenn Eltern ihr Kind immer wieder mit anderen Kindern vergleichen, und das machen manche Eltern so gerne. Sie haben mehrere Kinder vielleicht, und da ist meistens ein Musterkind dabei, ein Superkind, ja, ganz pflegeleicht, geht seinen Weg, ist gut in der Schule, macht alles ohne Widerspruch, so ein Musterkind. Oder in der Gemeinde gibt es eine Musterfamilie, alle Kinder wie aus dem Ei gepellt. Wollt ihr Musterkinder erkennen? Ich kann es euch ganz einfach erklären. Mit 6 Jahren bekehrt, mit 7 getauft, mit 8 die erste Predigt gehalten. Das sind die Musterkinder in der Gemeinde, ja? Und dann werden die eigenen armen Kinder immer mit diesen Musterkindern verglichen. Habt ihr vergessen, wie man sich fühlt, wenn man mit jemand verglichen wird, der viel besser dasteht als man selbst? Das ermutigt doch nicht. Da wird man doch so klein mit Hut. Das macht einen doch eher depressiv, ja, oder fertig. Bitte nicht vergleichen. Jedes Kind ist ein Original. Jedes Kind hat irgendwelche besonderen Gaben und Stärken. Es gibt Kinder, die kommen auf die Welt, die haben ein bisschen mehr Software mitgekriegt, ja. Die werden später allein mit ihrem Kopf Geld verdienen. Solche Leute gibt es auch unter uns. Die verdienen das Geld mit dem Kopf. Dann gibt es auch welche, die haben goldene Hände. Das werden super Handwerker. Die können aus jedem Draht ein Kofferradio bauen, wenn es sein muss, ja. Die werden das Geld mit den Händen verdienen. Und dann gibt es leider noch eine dritte Gruppe, zu der gehöre ich. Die haben es weder im Kopf noch in den Händen. Die müssen dann viel reden, das werden Mundwerker, ja? Die kommen auch irgendwie durchs Leben durch. Also ihr seht, man muss sich nur nüchtern einschätzen können und ein Ja haben zu seinen Stärken und Schwächen und so weiter. Nicht die Kinder vergleichen, bitte nicht. Das wird den Kindern nicht gerecht. Wenn sie ihr Kind vor anderen Geschwistern oder Dritten bloßstellen, beschämen, das haben meine Frau und ich leider auch manchmal falsch gemacht. Es ist uns zu spät bewusst geworden, dass man die Kinder nicht bloßstellen darf, auch nicht mal vor den Geschwistern. Manche von euch kennen vielleicht die Impact-Arbeit, Kevin Mattia und Bradley McKenzie. Und ich war mal bei denen zu Hause, mehrmals schon, und da hat sich mal eines der Kinder nicht gut benommen. Und dann werde ich das nicht vergessen, wie der Kevin Mattia diesen Burschen sich genommen hat und ist mit ihm in einen Nebenraum gegangen. Der hat den nicht vor mir gemaßregelt. Ich war ein Gast in der Familie. Der ist mit ihm in ein Zimmer gegangen, 10 Minuten oder so, und dann kam er mit ihm zurück und der war wieder aufgeräumt, ja. Der war wieder in der Reihe. Aber der hat das nicht vor mir gemacht. Das hat mir imponiert. Ich dachte, das ist richtig so. Nicht vor Dritten und nicht mal vor den Geschwistern bloßstellen, wenn Eltern ihr Kind vernachlässigen oder ignorieren. Schaut, wir erschrecken, wenn wir hören, hier in Nürnberg, in der großen Stadt, da wurden 3 Kinder entdeckt in einer Wohnung. Da hat der 9-jährige Junge 2 Tage oder 3 Tage seine 2 kleinen Geschwister alleine versorgt mit Essen und Trinken und das Kleine noch gewickelt oder so, weil die Eltern in Alkohol und Drogen abgetaucht waren. Dann fallen wir aus allen Wolken und sagen, wo leben wir denn? Was ist denn in unserer Gesellschaft los? Ja, sowas passiert auch hinter gutbürgerlichen Fassaden. Papa und Mama total im Beruf, in Karriere und außer Haus. Die Kinder sind Schlüsselkinder, kommen nach Hause, haben den eigenen Schlüssel, müssen sich das Essen in der Mikrowelle warm machen und haben keinen Ansprechpartner von all dem Erlebten in der Schule. Das ist so schade, wenn die Mutter nicht zu Hause ist, wenn die Kinder kommen aus der Schule und einfach einen Ansprechpartner brauchen. Ich sage nochmal, ich weiß, da gibt es manchmal Ausnahmen, die, dann geht es eben gar nicht anders. Aber in vielen Fällen würde es anders gehen. Und da kann ich nur allen Ehefrauen hier und Müttern Mut machen, wenn es finanziell irgendwie geht bei euch in der Familie. Ich weiß, wie teuer das Leben in der Stadt ist und so, aber wenn es irgendwie geht, bleibt zu Hause, solange ihr könnt, bei den Kindern. Meine Frau, die ist beruflich höher qualifiziert als ich und trotzdem ist sie zu Hause geblieben bei unseren Kindern, solange bis sie groß waren, bis sie alle beide die Schule beendet hatten. Und das hat bei beiden lang gedauert, ja. Also, wenn Eltern ihr Kind vernachlässigen oder ignorieren, das macht sie mutlos. Wenn sie ihr Kind immer wieder herabwürdigen, das heißt, solche Sätze sagen, oh, bist du blöd, kapierst du das nicht, was bist denn du für einer, ja. Versteht ihr, solche Phrasen, die sich bei dem Kind dann einbrennen und die es manchmal im ganzen Leben nicht vergessen kann, weil der Papa das immer gesagt hat oder die Mama. Und das Allerschlimmste, tut mir leid, ich kann euch das nicht ersparen, das ist, wenn Väter ihr Kind missbrauchen würden, ich meine jetzt sexuell missbrauchen oder irgendein Onkel, ja, in Anführungsstrichen, das geht überhaupt nicht. Und ich sage das überall, egal in welcher Gemeinde ich bin, ich sage das, das geht gar nicht. Ich bin irgendwo ganz weit weg von hier und spreche auch in einer Gemeinde, auch eine Baptistengemeinde, fällt mir ein. Und neben mir sitzt ein Mann und ich merke, dem geht's nicht gut. Ich bin da nicht so übersensibel, aber das habe sogar ich gemerkt, dass es dem nicht gut geht. Und nach Ende des Gottesdienstes spreche ich ihn an und sage, du, was ist mit dir? Dann sagt er, ach, weißt du. Ich habe 11 Kinder und mein Vater, der Großvater, hat 4 meiner Töchter missbraucht. 2 schwer und 2 nicht so schwer. Und die älteste Tochter mit 16 ist zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, wenn du den Opa nicht anzeigst, dann mache ich es. Man muss der seinen eigenen Vater anzeigen. Der sitzt inzwischen für 4,5 Jahre im Gefängnis. Gemeindeglied einer Gemeinde gewesen. Ist uns das allen bewusst? Die brauchen in den nächsten 100 Jahren keine Evangelisation mehr durchführen, dort an dem Ort. Die Leute werden sagen, habt ihr einen Vogel? Wollt ihr uns sagen, wo es lang geht, wenn in euren Reihen solche Dinge passieren? Liebe Brüder und Schwestern, wenn ein Christ solche Dinge macht, dann kann er mehr Schaden anrichten, als es 100 Atheisten jemals fertigbringen würden. Wenn Christen solche Dinge machen, und das geht überhaupt nicht, und sollte irgendein Mädchen oder eine Frau hier sein oder ein Junge, der so etwas erlebt hat, er muss zu jemandem gehen, dem er vertraut. Er muss das aussprechen, sonst wird er unweigerlich krank werden in seiner Seele. Bitte, entschuldigt, dass ich das auch ansprechen musste. Es muss sein, wir müssen da wachsam sein, auch als Gemeinde und als Mitarbeiter mit Kindern und dergleichen. Ich denke, in einer Baptistengemeinde darf man auch mal Martin Luther zitieren. Sein Bild hängt auch drüben im Zimmer des Pastors. Ja, ich weiß, dass Jeff ihn sehr schätzt. Eine Kinderseele ist wie ein Fass, das man füllt, hat Luther einmal sehr schön gesagt, ein Bild gebraucht. Es riecht immer nach dem ersten Inhalt, der hineingetan ist. Und man muss ihm große Pein antun, es ausräuchern und ausschwefeln, wenn man den ersten Geruch wieder herausbringen will. Stellt euch mal vor, in dieses Holzfass wäre zuerst saurer Essig reingekommen. Kann man ja machen. Und nachher ist der Essig verbraucht und du willst dann süßen Apfelmost da reintun. Das kannst du, aber dann musst du vorher ausräuchern und ausschwefeln, eine ziemlich aufwendige Prozedur, ziemlich aufwendig. Es ist nicht unmöglich. Aber Luther will sagen, welchen ersten Geruch bekommen unsere Kinder zu Hause im Elternhaus mit für ihr Leben? Welche Prägung können sie in einem harmonischen Familienleben die Liebe Gottes und die Liebe des Heilands, die Liebe Jesu Christi kennenlernen? Können sie das Evangelium hören? Können sie die Charaktere der Bibel kennenlernen? Was hat die Bibel für wunderbare Charaktere, die man den Kindern vorstellen kann? Ein David, König David, ein Daniel, eine Ruth, eine Esther und so weiter. Für Männer und Frauen, für Jungs und Mädchen, wunderbare Charaktere. Und können wir ihnen das mitgeben in ihr Leben? Oder werden sie mitnehmen, dass ständig Streit zu Hause war und Scheidungsdrohungen und dass es nur um weltliche Dinge ging, den ganzen Tag um Geld und Börsenkurse und Modekataloge wurde studiert stundenlang und Entertainment, Hollywood hatte Einzug gehalten in die Familien. Was werden sie mitnehmen in ihr Leben? Können sie in einem harmonischen Familienleben die Liebe Gottes mitnehmen? Und noch wichtiger, werden sie mitnehmen, wenn sie einmal aus dem Elternhaus gehen, dass sie von ihren Eltern geliebt und angenommen waren? Alle unsere Kinder sollten da niemals einen Zweifel haben, dass wir sie als Väter und Mütter lieben und angenommen haben. Und schaut, da war ein Redner, in diesem Fall kann ich auch den Namen nennen, weil manche ihn kennen. Es war Roger Pugh, der hat bei einer Gemeindefreizeit viele Familien vor sich gehabt, das heißt Eltern und Kinder. Und dann hat er die beiden mal getrennt, die Eltern in einem Raum und die Kinder in einem Raum. Und er fragte zuerst die Eltern, ihr Eltern, liebt ihr eure Kinder und habt ihr sie bedingungslos angenommen? Was denkt ihr? Zack, alle Hände gingen hoch, logisch. Keiner hat seine Hand unten gehalten. Alle waren sogar überzeugt davon. Natürlich lieben wir unsere Kinder und haben sie angenommen. Dann ging er zu den Kindern dieser Eltern und stellte ihnen die Frage, fühlt ihr euch von euren Eltern geliebt und angenommen? Und siehe da, da kam das große Erwachen. Ein beträchtlicher Teil der Kinder fühlte sich eben nicht geliebt und angenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die Kinder waren, das kann ich leider nicht sagen. Aber mit anderen Worten, die Liebe und Annahme der Eltern war gar nicht angekommen bei diesen Kindern. Die war nicht angekommen. Die Eltern waren davon überzeugt, aber die Kinder nicht. Und da fragen wir, da müssen wir fragen, bevor wir zu einem Schlussgedanken ansetzen. Wie kommen Liebe und Annahme bei einem Kind an? Ich glaube, da gibt es nur zwei Wege. Das muss man seinem Kind so oft wie möglich sagen, kommunizieren, kann man auch schreiben, kann man auch einen Zettel in die Brotdose legen, ja, damit es in der Pause das lesen kann, wenn es sein Pausenbrot nimmt, oder in die Bibel reinlegen oder auf das Kopfkissen. Man kann es kommunizieren auf alle Weise. Und das muss man seinem Kind noch viel mehr zeigen, das meint spüren lassen. Und das ist jetzt keine Psychologie, die ich euch hier predige. Das ist urbiblisch, dass Eltern das ihren Kindern sagen und auch zeigen. Hier sind auch Kinder unter uns. Als David, der König David, einmal etwas ganz Dummes gemacht hat und in Ehebruch gefallen war mit der Bathseba, dann hat Gott den Propheten Nathan geschickt und der musste ihm das Ganze aufdecken und das war eine heikle Mission. David hatte schon einen Menschen umbringen lassen, den Uriah, den Mann der Bathseba, und dann hat der Nathan etwas Weises gemacht. Er hat ihm eine Geschichte erzählt. Das macht man im Orient gerne. Da hat man mehr Zeit als bei uns. Und er erzählt ihm die Geschichte von einem reichen Mann mit ganz vielen Schafen. Und dann kriegt er Besuch und bringt es nicht fertig, von den vielen Schafen eins zu schlachten, sondern da ist ein armer Mann in seiner Nähe, der hat nur ein einziges Schaf. Dann nimmt er dem das Schaf weg und bereitet das zu für den Besuch. Und David, der regt sich auf, der kriegt so einen Kopf, ja, und schreit, der Mann, der das gemacht hat, der ist ein Mann des Todes. Das ist ja ganz schlimm. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Das ist die Geschichte. Und jetzt komme ich auf ein Detail zu sprechen. Ich staune über die Bibel, wie sie manchmal in so Nebensätzen ganz wichtige Wahrheiten vermittelt. Dann heißt es, wird beschrieben, wie der arme Mann, das war der Uriah, der nur eine Frau hatte, ja, aber David gebraucht, ihm wird das Bild hier vorgestellt durch Nathan von einem armen Mann mit einem Schaf, und das aß von seinem Teller, trank von seinem Becher, saß auf seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Wo ist der Platz der Töchter? Auf dem Schoß bei Papa und Mama. Wo ist der Platz der Söhne? Auf dem Schoß bei Papa und Mama. Das ist urbiblisch. Wir zeigen unseren Kindern, dass wir sie lieben, indem wir sie oft drücken, umarmen, ihnen in die Augen schauen und sagen, weißt du, wir haben dich sehr lieb. Dein Papa und deine Mama, wir haben dich sehr lieb. Wir sind Gott so dankbar, dass du in unsere Familie gekommen bist. Vielleicht sind hier Kinder im Raum, die haben so etwas nie gehört von ihren Eltern. Ihr Eltern sagt es ihnen und zeigt es ihnen, solange sie das zulassen. Es kann auch mal eine Zeit kommen, wenn sie Teenager sind, wo sie das nicht so mögen, ja, aber ein bisschen spröder reagieren. Ich könnte jetzt ein Experiment machen. Da auf dem Stuhl, da ist mein Smartphone. Ich könnte jetzt meine Tochter anrufen, das mache ich nicht. Die ist auch im Gottesdienst irgendwo, in Marburg, ja, wo sie lebt. Aber ich könnte sie anrufen später und sagen, ein bisschen plaudern mit ihr. Und dann sage ich, tschüss Amelie. Und sie würde sagen, tschüss Vati, ich hab dich lieb. Ich garantiere es euch. Das würde sie sagen. Warum? Weil sie es oft von mir hört und von meiner Frau oft gehört hat. Und das kommt dann irgendwann zurück. Ich gebe zu, mein Sohn ist ein bisschen sparsamer mit solchen Bekundungen, aber wenn der das sagt, wenn der sagt, Vati, ich hab dich lieb, das ist für einen Papa nichts Schöneres gibt es, ja, wenn das die Kinder sagen. Und ihr Lieben, das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist ihre Mutter zu lieben. Jetzt darf ich das noch nachreichen an alle die, die schon so traumhaft gute Ehen führen, dass sie zu den Ehevorträgen nicht mehr kommen brauchten. Ihr habt meinen Augenzwinkern gesehen, ja? Aber hier noch ein Wort zum Thema Ehe. Das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist wirklich ihre Mutter zu lieben. Wenn das die Kinder sehen, wenn sie sehen, wie der Papa lieb mit der Mama umgeht, wie er ihre Hand nimmt, wie er lieb mit ihr redet, freundlich und sie nicht vor den Kindern da anherrscht und in Senkel stellt und wie man das alles nennt, ja, auf gut bayerisch in einen Watschenbaum laufen lässt und was es noch alles für Ausdrucksweisen da gibt. Bitte nicht, sondern sie sollen sehen, der Papa liebt unsere Mama. Ich habe neulich eine Umfrage gelesen, das muss ich euch noch mitteilen. Da wurden Kinder gefragt und die haben gesagt, es wäre ihnen wichtiger, dass ihr Vater ihre Mutter liebt, als dass er sich selbst liebt. Das wäre ihnen wichtiger. Wisst ihr, wie viele Kinder abends im Bett liegen hier in Nürnberg und beten, lieber Gott, mach doch, dass meine Eltern nicht auseinandergehen. Die haben heute wieder so schlimm gestritten. Die Hälfte ihrer Klassenkameraden hat schon keine Eltern mehr, die noch zusammenleben. Da sind Kinder so sensibel. Und darum bitte, ihr lieben Väter, das Beste, was ihr tun könnt, ist, ihre Mutter zu lieben. Und natürlich wollen wir auch unsere Kinder lieben. In wenigen Wochen ist Muttertag, heute noch nicht, ja. Aber ich habe hier noch eine Lebensweisheit, die ist so wahr, die könnte fast in der Bibel stehen. Und die lautet so, wenn es der Mama gut geht, dann geht's allen gut. Das ist ein Schlüssel für Familienleben. Glaub mir, wenn es der Mama gut geht, dann geht's allen gut. Ja, nicht die Mama verheizen in der Familie. Wisst ihr, wie das geht? Die muss kochen und backen und putzen und hüpfen und springen und sich vorwärts und rückwärts überschlagen und alle bedienen. Und wenn irgendetwas nicht passt, wird sie angemotzt. Ja, und wenn sie im Krankenhaus liegt, dann wachen alle auf. Bitte nicht die Mama verheizen. Die Mama wie eine Königin, wie eine Fürstin behandeln. Oh, was meint ihr, wenn jetzt der Geist der Buße über diese Versammlung käme? Wenn jetzt der Geist der Buße käme, dann würden einige heute Nachmittag ein Gespräch führen. Manche Ehemänner würden mit ihren Ehefrauen sprechen und würden sie um Entschuldigung und Vergebung bitten. Manche heranwachsenden Kinder würden vielleicht auch mit ihrer Mama sprechen oder mit ihrem Papa. Wenn es der Mama gut geht, dann geht es allen gut. Und bitte das abschließend zu meinem Thema. In der Familie sind Beziehungen wichtiger als alles andere. Wichtiger als materielle Dinge. Glaub mir, Beziehungen. Wir beten morgen früh wieder. Meine Frau und ich haben jeden Montag einen Gebetsvormittag. Uns ist Gebet auch wichtig. Wir haben schon lange für dieses Wochenende hier gebetet. Und wir beten da auch für eine Familie, die wir gut kennen. Die haben 4 Kinder, gläubige Eltern, 4 Kinder. Und die Beziehung zu allen 4 Kindern ist nicht intakt, nicht in Ordnung. Zu 2 sogar ganz abgerissen. Die haben Enkelkinder und haben die Enkelkinder noch nie live gesehen. Die kommen nicht, die Kinder mit ihren Kindern, ja. Und es ist schwer, solche zerbrochenen Beziehungen wieder heil zu kriegen. Es ist nicht unmöglich, deswegen beten wir ja dafür. Weil wir glauben, dass Gott auch solche kaputten, zerstörten Beziehungen heilen kann. Das glauben wir. Und lass es bitte nicht dahin kommen. Bleibt ganz nah dran bei euren Kindern. Das war der Wunsch von meiner Frau und mir. Letzter Schlussgedanke. Kommt nur noch eine Folie. Ich habe einiges auch Negatives, Notvolles ansprechen müssen. Das kann ich euch nicht ersparen bei dem Thema Familie. Ich möchte mit einem ganz großartigen, schönen, ermutigenden Gedanken schließen. Unser Herr Jesus Christus, der kann zerbrochene Herzen heilen. Das hat er bei mir getan. Vor fast 40 Jahren hat er meine Schuld vergeben und mich mit Gott versöhnt. Er kann zerbrochene Ehen heilen. Dafür haben wir gestern ein großartiges Beispiel hier an der Leinwand gesehen. Er kann auch zerbrochene Familien heilen. Er kann das. Er ist ein Heiland. Ich habe mich einmal so gefreut, als ich in meiner Bibel entdeckt habe, dass Gott immer ganze Familien retten will. Wisst ihr, die 68er-Generation, die hat uns eingeredet, Habermas, Marcuse, Adorno, die haben uns eingeredet, Familie, das ist eine gesellschaftliche Erfindung, brauchen wir nicht. Kinder können auch bei 2 Männern aufwachsen, bei 2 Frauen in einer Kommune, die brauchen nicht Vater und Mutter. Unsinn! Hier sehen wir es in der Bibel, in der Arche wurde eine ganze Familie gerettet. Noah, seine Frau, die Söhne und die Schwiegertöchter, eine komplette Familie. Als der Würgerengel durch Ägypten ging, wurde wiederum eine ganze Familie gerettet, nämlich deren Torpfosten und Oberschwelle mit dem Blut des Passahlamms bestrichen war. Achtung, jetzt kommt was Auffälliges. Als Jericho zerstört wurde, rettete Gott wiederum eine ganze Familie. Und das ist besonders, denn die Hure Rahab hatte eigentlich die Kundschaft da versteckt und trotzdem rettet Gott sie mit ihren Angehörigen. Gott will immer, dass eine ganze Familie gerettet wird. Das soll keiner fehlen. Als der Herr Jesus den Sohn des königlichen Beamten heilte, da glaubte dieser und sein ganzes Haus. Die mussten sich aber alle selbst bekehren und hineinkommen in den Kreis des Segens. Und das beste Beispiel in der Bibel überhaupt ist der sogenannte Gefängnisdirektor von Philippi, als der fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um in den Himmel kommen zu können? Was muss ich tun, um meine Schuld loszuwerden? Da bekommt er die Antwort, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus, du und deine Familie gerettet. Damals gehörten auch noch die Knechte und Mägde mit dazu. Darf ich mit diesen wunderschönen Gedanken schließen? Vielleicht ist hier heute Morgen noch ein Vater, der fehlt, in der Arche, im Kreis des Segens. Und er ist hier. Er hört die Predigt heute Morgen. Vielleicht fehlt auch irgendwo noch eine Mutter in der Familie. Vielleicht gibt es auch verlorene Söhne unter uns, verlorene Töchter. Kommt zurück in den Kreis des Segens. Kommt in die Arche hinein. Wir dürfen nicht mit Gottes Gnade spielen. Es gibt auch ein zu spät. Lasst uns zusammen aufstehen zum Gebet.